Ja, guten Morgen. Bei diesem schönen sonnigen Tag dürfen wir heute mal wieder Gottesdienst feiern, maskenlos. Und es ist schön, dass wir so zusammenkommen können. In der Losung steht der Wochenspruch: Schaffe mir recht, Gott. Wir haben ja heute nach dem Kirchenjahr den Sonntag Judica, und das heißt vom Lateinischen: Schaffe mir recht, Gott. Da betet also jemand, der Recht von Gott haben will. Und ich denke, wenn jemand Recht geschaffen wird, also wenn er das will, dass das in seinem Leben passiert, dann gibt er sich nicht mit dem Zustand zufrieden, in dem er sich jetzt befindet, das, was ihn vielleicht bedrückt, was ihm das Leben irgendwie schwer macht. Das haben wir alle mal so in unserem Leben. Sondern er oder sie möchte etwas erwarten, und zwar etwas von Gott erwarten. Wer nichts mehr von Gott erwartet, das ist eigentlich, sage ich mal, nicht in Ordnung, sondern Christen sollten etwas von ihrem Gott erwarten. In der Bibel finden wir viele ermutigende Beispiele, wo Menschen ihre Sehnsucht nach Gott eben nicht zum Schweigen gebracht haben, sondern wo sie angefangen haben, Gott auch beim Wort zu nehmen und auf Gottes Wort zu setzen und auf Gottes Wort zu vertrauen. Wer die Sehnsucht nach Gott zum Schweigen bringt, der gleicht, möchte ich mal sagen, einer toten Kirche, wo kein Leben mehr drin ist. Oder der Mangel an Erwartung macht den Glauben kraftlos und freudlos. Christen sollten mit Gott rechnen. Und ich denke, das gilt auch für unser Gebet. Ich habe das Thema so überschrieben: Beten, Beter sollten mit Gott rechnen. Beter sollten mit Gott rechnen. Und wenn wir den 43. Psalm hier lesen, finden wir einen Beter. Dieses schaffe mir recht, Gott. Dieses schaffe mir recht, Gott, betrifft unser ganzes Leben mit allem, was wir sind und haben. Also auch unseren Glauben, unser Alltagsleben und alles, was damit zusammenhängt, betrifft das eigentlich. Es bedeutet also auch, dass es mein Anliegen sein sollte, dass Gott sein Recht durchsetzt. Und zwar sein Reich schafft, sein Reich baut. Jesus hat seinen Jüngern mal gelehrt, das Vaterunser-Gebet, und hat ihnen dann deutlich gemacht, auf was es eigentlich im Leben als Christ ankommt. Das Vaterunser ist ja nicht für jedermann geschrieben, sondern für die Menschen, die wirklich an Jesus Christus glauben, wo Gott ihr Vater ist und wo sie sich dann mit ihren persönlichen Anliegen und mit den Anliegen Gottes auseinandersetzen. Und dort wird dann gebetet: im Vater unser, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Das ist schon mal ein Gebet, was wir sprechen. Das ist auch nicht nur so, möchte ich mal sagen, so ein bisschen Erwartung an Gott, so ein klein bisschen Erwartung an Gott, so ein bisschen, sondern es ist eigentlich ein großes Vertrauen, was wir, wenn wir zu Gott, mit Gott reden, wenn wir zu Gott sprechen, was wir dann zum Ausdruck bringen. Gebet sollte mit Erwartung zusammenhängen, und zwar mit großen Erwartungen. Und das soll uns jetzt ein bisschen der 43. Psalm auch sagen. Es ist ein erwartungsvolles Gebet, ein erwartungsvoller Psalm. Und wie das aussehen könnte, möchte ich an drei verschiedenen Punkten zum Ausdruck bringen. Herzlich willkommen. Und mein erster Punkt ist: Gebet bewegt uns innerlich zu Gott. Gebet bewegt uns innerlich zu Gott. In Psalm 43, Vers 3, da steht jetzt: Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten. Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten. Der Psalmbeter hat eine tiefe Sehnsucht nach Gott. Er ist innerlich bewegt. Andererseits hat er viele Sorgen und befindet sich in einer äußerst kritischen und schwierigen Situation. Und wenn man das so im Zusammenhang liest, schwierig ist dann auch untertrieben. Das geht noch ein bisschen weiter. Böse Menschen machen ihm das Leben schwer. Er wurde hintergangen und was da alles noch dahinter steckt. Und wenn wir den ganzen Psalm lesen, so sehen wir, wie er sagt, ich kann nicht mehr. Ich weiß keinen Ausweg mehr. Ich weiß einfach nicht, wie das weitergehen soll. Er wird von Menschen bedrängt und er ist tief unglücklich. Und das hat mich so ein bisschen daran erinnert, ähnlich ging es dem Propheten Elia, der von der Isabel wurde er bedroht. Sie wollte ihn umbringen. Und wie er dann die Flucht ergreift und abhaut und ums Leben rennt und keine Lust mehr hat zu leben und so weiter, ist er in einer tiefen Phase drin gewesen seines Lebens. Dieser Psalm passt in unsere Zeit, obwohl er schon vor so vielen tausend Jahren geschrieben wurde, passt er in unsere Zeit. Menschen sagen das heute oft auch so, dass sie nicht mal den Ausweg wissen, dass sie nicht wissen, was sie machen sollen. Und ich denke jetzt auch in der Ukraine, dort wo der Krieg ist, wie viele Menschen keinen Ausweg mehr wissen, nicht wissen, was sie machen sollen und flüchten und dann klappt das nicht und da kann sich unser Eins nicht hineinversetzen in solche schwierige Situationen, dass man am Ende ist und dass man nicht mehr weiß, wie es überhaupt und ob es überhaupt weitergeht. Der Psalmbeter bittet Gott um Hilfe. Er bittet um einen Lichtblick. Er bittet Gott, sich seiner Sache anzunehmen. Sich seiner Sache anzunehmen wie ein Anwalt. Wir kommen manchmal in Lebenssituationen, da kriegen wir die Sache nicht selber geregelt und dann gehen wir zu einem Anwalt und sagen, übernimm du das, mach du das. So sinngemäß wendet er sich hier zu Gott, dass er ihn von den bösen Leuten errettet. Und er bittet dann weiter hier in Vers 4, dass ich hineingehe zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist, und dir, Gott, auf der Harfe, danke, mein Gott. Er will nicht nur von Gott Hilfe bekommen, sondern er will Gott auch schon dafür danken. Also heute würde er vielleicht auf der Gitarre spielen, statt auf der Harfe. Auf jeden Fall gibt es ja viele Instrumente in der Bibel, wodurch Gott auch verherrlicht wurde, durch das, was gespielt wurde. Ja, das wünscht er sich, aber noch ist es nicht so weit. Manchmal haben wir auch so den Wunsch, das müsste jetzt kommen und so, man denkt, das ist jetzt dran, so ungefähr. Aber hier ist es noch nicht so weit, noch ist seine Seele betrübt. Noch stellt er die Frage, warum ist meine Seele überhaupt betrübt? Warum ist das überhaupt? Warum? Denn schließlich hält er sich an die Verheißung Gottes, klammert sich daran fest, freut sich darüber, dass es diese Verheißung Gottes gibt und vertraut diesem Gott. Und dennoch ist er in so einer schlimmen Situation. Und ich denke, die Frage stellen wir uns auch vielleicht manchmal, warum bin ich innerlich so unruhig? Warum bin ich innerlich so betrübt? Manchmal kann es so sein, weil vielleicht nicht alles so läuft, wie ich mir das vorstelle. Das kann einen schon beschäftigen, wenn irgendwas nicht so läuft, wie man sich das vorgestellt hat, wenn man, ja, eigentlich habe ich von Gott was anderes erwartet. Oder manchmal vielleicht, weil wir darunter leiden, dass Menschen uns verletzt haben oder eben Menschen gegen uns sind oder Menschen eben gegen uns reden oder irgendwas in die Richtung. Oder, ja, ich schaue manchmal auch zu sehr auf das, was ich nicht habe und ich sehe nicht mehr so sehr das, was ich habe. Also, dass ich da irgendwie eine falsche Einstellung habe. Und wenn man hier in diesen Psalm reinschaut, dann ist hier so ein scheinbarer Widerspruch. Der Psalmschreiber schreibt davon, ne, jetzt kommt er und sagt, Gott ist meine Stärke. Gott ist meine Stärke. Und im gleichen Satz sagt er, warum hast du mich verlassen, Gott? Wie passt das eigentlich zusammen? Gott ist meine Stärke. Als Christen wissen wir, Jesus Christus ist unser Herr. Ich glaube an Jesus und ich lebe mit Jesus und ich möchte meinen Herrn auch die Ehre geben. Und gleichzeitig warum ist Gott nicht da? Warum hilft er mir nicht? Warum ist er nicht sichtbar da? Und ich denke, die Umstände des Lebens, sie können uns ganz schön irritieren. Ich war jetzt auf einem Vortrag von Helmut Mattis, er ist Journalist und bis 2017 war er Chefredakteur von IDEA. Auf dem ehemaligen Treffen der Bibelschule in Brickerfeld hat er gesprochen zu dem Thema vom Segen der Enttäuschungen. Ist ja schon ein herausforderndes Thema, ne? Vom Segen der Enttäuschung. Aber wenn man so ihn kennt, wenn man seine Biografie weiß und wie auch er Schlimmes erlebt hat, wie auch seine Frau, die Ärztin war und als sie in Rente ging, dann an Krebs gestorben ist und wie er dann auch die ganze Situation, da hat auch einiges darüber erzählt und wie manchmal auch Christen damit umgehen und einfach so eine Sicht da reinbringen, die überhaupt nicht Wirklichkeit in dem Fall ist. Und in dem Buch, das Buch heißt Gott kann auch anders, in dem Buch geht es um Erfahrungen mit diesem Gott, der alle Schubladen sprengt. So schreibt er das. Er schreibt, das einzige Gebet, das Gott so hundertprozentig erhört, findet sich im Vater Unser. Es heißt, dein Wille geschehe. Und da kann Gott eben auch anders handeln, als wir das wünschen. Und wo das persönliche Verstehen an seine Grenzen kommt, da bleibt eben nur das Vertrauen. Das Vertrauen, dass Gott gut und in allen Nöten gegenwärtig ist. So hat er das aus seiner Sicht, aus seiner Erfahrung geschrieben. Und der Psalmschreiber, wenn wir mal wieder zu dem Psalmschreiber zurückgehen, der bleibt nicht in der Dunkelheit, in der Ausweglosigkeit stehen. Er wendet sich an den Gott, der seine Stärke ist und von dem er Hilfe erwartet. Herr, es ist dunkel. Es ist dunkel. Sende dein Licht in deine Wahrheit, dass sie mich leiten. Sende das, Herr. Und ich denke, ich weiß nicht, ob ihr so beten könnt, aber ich denke, so beten kann man nur, wenn man Gott vertraut. Und so beten kann ich auch nur, wenn ich schon Erfahrungen mit diesem Gott gemacht habe, wie Gott in meinem Leben gewirkt hat, in den Höhen oder Tiefen des Lebens, wie es auch aussehen mag. Dass ich mit diesem Gott, der meine Stärke ist, dass ich darauf zurückblicken kann. Der eine Psalmschreiber sagt ja, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das bedeutet doch, ich schaue zurück. Und Gutes getan haben heißt ja auch nicht, dass er uns dann immer mit irgendwelchen Reichtümern beschenkt und alles Mögliche, das kann ja auch sein. Aber Gutes getan haben sein kann ja auch durch die Krisen des Lebens hindurchgeführt werden. Ne? Psalm 23. Und ob ich schon wanderte durchs finstere Tal, fürchte ich kein Unglück. Warum fürchte ich kein Unglück? Weil der Herr bei mir ist, weil er mich tröstet, weil er mich da durchführt. Deshalb. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir nicht nur, auch als Christ kann ich manchmal an meinem Glauben vorbeileben, sondern dass man den Glauben wirklich mit seinem Herrn lebt, dass man in den Höhen und Tiefen des Lebens mit ihm lebt. Und Jesus hat uns da viel gegeben. Er hat uns auch Geschichten erzählt, beziehungsweise die Bibel berichtet von Begebenheiten, wie Menschen das erfahren haben. Ich finde die Geschichte, eine bewegende Geschichte in Markus 5. Jesus war unterwegs und gefolgt von einer Menschenmenge, dicht gedrängt, darunter eine Frau, die seit 12 Jahren an Blutungen litt. Und sie hatte schon bei vielen Ärzten Behandlungen über sich ergehen lassen und sie hatte ihr ganzes Vermögen dafür eingesetzt, dass sie doch endlich gesund wird. Diesen Wunsch, weil sie hat durch diese Krankheit ist sie in ihrem Leben total eingeschränkt gewesen. Aber das nützte nichts, ihr Leiden wurde schlimmer und das persönliche Verstehen stieß an ihre Grenzen. Wenn ein, sage ich mal so, wenn ein Mensch gläubig ist und muss so eine Phase durchmachen, so viele Jahre, 12 Jahre lang, das ist schon eine lange Zeit. Und diese Frau, die hatte dann von Jesus gehört und innerlich bewegt, kämpfte sie sich durch die Menge, durch die Menschenmenge und berührte Jesus einfach. Und sie hat gesagt, so steht's da, wenn ich nur sein Gewand anfasse, werde ich gesund. Was für ein Vertrauen, was für ein Glauben. Aber aus welcher Hoffnungslosigkeit heraus das auch geschehen ist. Aus welcher Verzweiflung über diese vielen, vielen Jahre hindurch. Und im selben Augenblick hörte die Blutung auf und sie spürte, dass sie geheilt war. Gott macht das nicht immer so, aber Gott kann auch anders. Wir haben verschiedene Beispiele im Leben. Gott kann auch die Not heilen. Und bei dieser Frau war die Not und die Enttäuschung so groß, dass sie sich zu Jesus durchkämpfen musste. Manchmal ist das in unserem Leben so, da ist die Not so groß, dass wir uns auch im Gebet durchringen und durchkämpfen müssen, weil wir manchmal gar nicht mehr so richtig weiter wissen. Der Apostel Paulus schließt die Worte über die geistliche Waffenrüstung mit den Worten Epheser 6, Vers 18. Und er möchte wahrscheinlich uns damit sagen, das gehört einfach mit zu eurem Glauben. Ne? Ihr könnt alles Mögliche machen, ihr könnt voll gerüstet sein, aber denkt daran, das gehört mit dazu. Paulus sagt, betet alle Zeit. Betet alle Zeit mit allem Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu. Und jetzt kommt es mit aller Beharrlichkeit. Mit aller Beharrlichkeit und Flehen für alle Heiligen. Und die Heiligen sind ja nicht gemeint hier, die da heilig gesprochen wurden. Da können ja auch welche drunter sein. Sondern die Heiligen, da sind ja die Christen mit gemeint, die durch Christus geheiligt ist, weil Jesus für unsere Schuld und Sünde gestorben ist. Das sind ja die Heiligen mit gemeint, die Gemeinde Jesu Christi. Und wer betet, macht eine stärkende Gotteserfahrung. Und wenn man das so sieht hier, sende dein Licht in deine Wahrheit. Das ist doch ein ergreifendes Gebet. Sende dein Licht, Herr. Zu jeder Zeit und auch in den dunkelsten Stunden unseres Lebens dürfen wir so beten, dass der Herr wirklich sein Licht in unser Leben hineinsendet. Also Gott, dass wir Gott aufsuchen, beten und alle unsere Erwartungen auf den Herrn richten. Immer wieder, und das ist die Beharrlichkeit, ich darf es ihm immer wieder im Gebet sagen. Ich muss es nicht nur einmal sagen, dann ist es abgehakt, wie so ein Antrag bei irgendeinem Amt, sondern ich darf es ihm immer wieder sagen. Selbst bei den Anträgen ist das ja manchmal so, dass man nachhaken muss. Ne? Das wissen wir ja auch, dass da nichts kommt und dass man dann nachfragt und dann findet der Sachbearbeiter vielleicht oder die Sachbearbeiterin nichts oder denkt, naja, mein Schreibtisch ist so voll, ich habe so viel zu tun, die Software ist abgestürzt oder was weiß ich. Lass uns doch daran denken, dass wir wirklich alle Zeit immer wieder beten dürfen und dass wir es auch tun. So, und das führt mich zum zweiten Gedanken. Das ist vielleicht ein Widerspruch, Gebet kann gefährlich sein. Gebet kann gefährlich sein, aber auch heilsam. Sende dein Licht und deine Wahrheit. Bei diesem Vers habe ich an den Apostel Paulus gedacht.
An wen denn sonst?
Der Apostel Paulus. In der Bibel, in der Apostelgeschichte ist ja davon die Rede, der war ja vor seiner Bekehrung führte er den Namen Saulus. Und er war von sich und seiner Gerechtigkeit überzeugt. Oft war er in der Synagoge, weil er ja Jude war, weil er auch dort diente wahrscheinlich und hat wohl diesen Psalm mitgebetet und mitgesungen, diesen Psalm, sende dein Licht und deine Wahrheit. Manchmal beten wir auch Sachen einfach so. Wenn ich Trauerfeiern halte, zum Beispiel, bete ich auch das Vaterunser und ermutige die Menschen auch mitzubeten. Und man hofft, dass sie es auch so meinen, aber es gibt vielleicht auch Leute, die meinen das nicht so. In manchen Kreisen ist das so, da geht das in einer Geschwindigkeit vor, dass man abbremsen muss, wenn man Vorbeter ist. Das kriege ich meistens hin. Aber es geht ja darum, ne? Man muss ja auch überlegen, was betest du und meinst du das auch so? Und der Apostel Paulus, der dachte wohl in keiner Weise daran, dass Gott sein Gebet erhören könnte, und zwar ganz anders erhören würde, als er sich das vorgestellt hatte. Denn er hat immer gedacht, die anderen, die Christen sind verkehrt, und da muss er jetzt mal wirklich etwas machen. Und dieser Paulus eiferte für Gott, doch er eiferte mit Unverstand. Er glaubte, im Sinne Gottes zu handeln, wenn er die Christen verfolgte und verhaften ließ. Und er glaubte sogar noch, Gott damit einen Gefallen zu tun. Ja, das gab es ja auch schon mal in der Geschichte, ne? Dass man denkt, man tut Gott mit Böses tun einen Gefallen. Und dann eines Tages ist er nach Damaskus unterwegs, um wieder einmal gegen die Christen vorzugehen, hat alles dabei, die Briefe und so, dass er sie verhaften kann. Also die ganze Sache ist durchorganisiert, ist er unterwegs und da umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel und er fiel auf die Erde und eine Stimme, die sprach zu ihm, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und er sprach, Herr, wer bist du? Herr, wer bist du? Und er sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Mit sowas hatte er nicht gerechnet. Und nun passiert Folgendes. Was passiert in diesem Augenblick? Und ich denke, das passiert auch in dem Augenblick, wo ein Mensch so weit ist, dass er sich bekehren kann. In dem Augenblick passiert nämlich Folgendes. Gott sendet sein Licht und seine Wahrheit in sein Leben hinein. Der ist total umgeschmissen, buchstäblich. In dem Augenblick sieht Saulus sein Leben, wie Gott es sieht. Seine verkehrten Wege wurden aufgedeckt. Sein sündiges Verhalten ist ihm auf einmal vor die Augen gekommen, dass er das gesehen hat. Da ist er denn kurzfristig erblindet. Und er kam zum Glauben an Jesus und Paulus wurde einer der größten Völkerapostel. Und das ist passiert, ich sage das mal so, weil er dort in diesem Tempel gebetet hat, vielleicht immer wieder, Herr, sende dein Licht und deine Wahrheit. Und vor diesem Gebet haben wir manchmal Angst. Denn nichts ist unangenehmer, als wenn wir uns selber im Lichte Gottes sehen. Wenn wir uns sehen, wie wir wirklich sind. Aber das kann auch sehr heilsam sein. Mich hat das auch erinnert an Petrus, der auf einmal vielleicht zittrig betet, zu Jesus sagt, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch, der die Heiligkeit Gottes nicht ausgehalten hat. Warum nicht ausgehalten hat? Weil die Sünde uns von Gott trennt und weil das einfach nicht funktionieren kann. Geh weg von mir. Wenn du in einen dunklen Raum gehst und machst Licht an, wo ist die Finsternis? Also ich finde sie dann nicht mehr. Und so ist es im Leben. In der Bibel, in Johannes 15, lesen wir in den ersten Versen, Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Und eine jede, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Mehr Frucht, noch mehr Frucht bringe. Und wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Und hier geht es um Reinigung. Im täglichen, alltäglichen Leben ist Reinigung ganz normal. Wir haben so einen Staubsauger ohne Beutel, ohne Filtertüte. Das ist nur so ein Behälter. Und den muss ich ab und zu mal leer machen, sonst saugt er nicht mehr. Der muss also gereinigt werden. Wir stellen uns jeden Tag unter die Dusche, weil wir uns ansonsten irgendwann selbst nicht mehr riechen könnten. Deshalb reinigen wir uns und deshalb gehen wir immer wieder duschen. Oder wir reinigen unsere Wohnung, wir reinigen den Wasserfilter, wir reinigen das Auto. Wir sind nur noch am Reinigen, ne? Und die Putzfrau kommt und reinigt und hilft reinigen und so weiter. Also das ganze Leben, das äußere Leben, da wird viel gereinigt, die Straßenreinigung, ne? Da morgens früh, wenn du in der Stadt bist, dann siehst du das. Es wird nur gereinigt. Und wenn es um das persönliche Leben, um das geistliche Leben geht, dann meinen die Menschen, die brauchen das nicht, so ungefähr. Ich denke, wie viel mehr brauchen wir die Reinigung von unseren Sünden, damit wir in seinem Licht und in seiner Wahrheit leben können und Frucht bringen. Dass wir nicht sagen, Herr, geh weg, ich bin ein, sondern dass wir gereinigt werden, dass wir uns auch in die Gegenwart des Herrn immer wieder trauen. Und solange wir dieses Gebet nicht ernst beten, können wir uns nicht im Lichte Gottes sehen. Das ist so etwas, was Jesus gesagt hat, wir müssen uns reinigen lassen. Eine Rebe an ihm wird gereinigt. Sie wird gereinigt. Und so unsere Sicht der Dinge sehen wir sonst nur und nicht die Sicht Gottes, wie es beim Saulus gewesen ist, über was weiß ich wie lange. Man muss natürlich auch sagen, zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass Menschen Jesus brauchen. Die Menschen, diese Welt braucht Jesus. Jesus sagt, ich bin als Licht in diese Welt gekommen, damit die Menschen praktisch den Weg zu Gott finden durch ihn, weil er der Weg ist. Aber es gibt Menschen, die sich dem Lichte und der Wahrheit Gottes entziehen. Sie wollen nicht an Jesus glauben. Und sie meinen, ohne Jesus vor Gott bestehen zu können. Was ist dann mit denen? Manch einer hat ja auch schon gesagt, ja gut, Gott macht ja alles gut. Aber die Bibel sagt ja eben, wenn die Stunde des Todes kommt, dann hört jede Selbsttäuschung auf. Im Lichte Gottes, im Lichte und in der Wahrheit Gottes wird dann schonungslos aufgedeckt und abgerechnet. Denn die Bibel sagt, es gibt ja auch ein Gericht Gottes. Und die Menschen werden sich für ihr Leben verantworten müssen. Gott bietet ihnen an, sich in seiner Licht und in seiner Wahrheit zu stellen und den Weg zu gehen. Aber wenn sie es nicht machen, dann werden sie, ja, dann haben sie das ewige Leben bei Gott eben nicht. Und es gibt Menschen, die lehnen das wirklich ab. Und es gibt Menschen, die nehmen das an. Da haben wir auch so einen Typen da im Neuen Testament, der hat gesagt, irgendwann ist es zu spät. Ich mache jetzt Nägel mit Köpfen. Dann ist er auch in den Tempel gegangen, hat sich aber nicht vorne hingestellt, sondern ganz, ganz hinten. Und da war noch ein anderer, das war der Pharisäer, der hat Gott alles Mögliche vorgerechnet, was er alles getan hat und geleistet hat und dies und jenes, ne, und dass er viel besser ist als die anderen. Und dieser Zöllner hat das anders gemacht, er stellte sich in das Licht und in die Wahrheit Gottes und betete ganz einfach, Gott sei mir Sünder gnädig. Und dann hat Jesus beurteilt und hat gesagt, dieser ging gerechtfertigt, nicht jener. Obwohl der andere viel guter war, hat viel mehr Gutes getan als dieser Zöllner. Daran sieht man, worauf es ankommt. Ja, deshalb sollen die Menschen ja zu ihm kommen. Herr, schaffe mir Recht. Was bedeutet dieses Gebet des Psalmbeters? Wenn wir einer Bedrohung ausgesetzt sind, wenn wir ungerecht behandelt werden, wenn Christen verfolgt werden. Schaffe mir Recht, dann kann ich mit meinem Gebet zum Herrn kommen. Und auch wir, die wir davon nicht betroffen sind, sollen für die Christen beten in der Welt, die verfolgt werden. Wir haben in der ganzen Welt eine unwahrscheinliche Christenverfolgung und wir haben eine Ungerechtigkeit überall. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir mit Jesus rechnen, auch mit seiner Wiederkunft rechnen. Das ist eine wichtige Voraussetzung, dass wir ihn erwarten. Denn wenn wir das Abendmahl feiern, das hat Jesus seine Jünger gelehrt, dann drücken wir das aus. Wir verkündigen den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Also Christen rechnen damit, dass er wiederkommt. Aber dieses Gebet ist auch wichtig für die eigene Sündhaftigkeit und Ungerechtigkeit im Lichte Gottes. Dann kann man sich selbst nicht mehr ertragen, aber man kann den anschauen, der uns ertragen hat, der uns einfach so annimmt, wie wir sind, so angenommen hat, der für uns ans Kreuz unsere Sünde getragen hat. In Jesus Christus werden wir von Gott gerecht gesprochen. In Jesus haben wir die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Jesus ist das Licht der Welt. Jesus leuchtet in unser Leben immer wieder hinein. Jesus ist die Wahrheit. Jesus zeigt uns immer wieder, was die Wahrheit wirklich ist, auch in unserem Leben. Und er gibt uns das Heil und das ewige Leben. Der du dich für mich gegeben hast, in tiefste Seelennot, in das äußerste Verderben, nur dass ich nicht möchte sterben. Tausendmal sei dir, liebster Jesu, Dank dafür, so drückt es der Liederdichter aus. Und ich komme zum letzten Punkt, zum Schluss. Gebet ist notwendig, es geht nicht ohne. Also ich habe dort irgendwann mal begriffen, Gebet ist einfach notwendig. Ich habe auch früher gebetet, wo ich noch nicht bekehrter Christ war. Habe ich auch manchmal gebetet, dass der Herr mich da aus dem Schlamassel rausholt. Und wenn er das macht, dann habe ich so alles Mögliche versprochen, was ich dann machen werde und so weiter, wie man das so macht. Gebet ist notwendig, es geht nicht ohne. Der Beter bringt seine Sehnsucht nach Gott nicht zum Schweigen. Vielmehr sucht er die Gemeinschaft mit Gott. Vielmehr sucht er Gott auf. Und das müssen wir immer wieder tun. Wir suchen Gott hier im Gottesdienst auf. Wir machen unsere Gebetszeit, unsere stille Zeit im Bibellesen. Der Beter wendet sich von ganzem Herzen mit seinem Gebet zuversichtlich zu Gott. Und seine Hilfe kommt von dem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Gott lässt bei ihm sein Licht aufgehen. In Vers 5 heißt es: Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm doch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Harre auf Gott. Er hat sich praktisch diese Zuversicht auch geben lassen, dass er auf Gott harren kann. Das heißt, dass man immer wieder zu Gott kommt, immer wieder, dass man nicht aufgibt, dass man sich wirklich an Gott festklammert. Gebet ist notwendig. Und wenn man sich diese Welt anschaut, die Welt ist eine Welt der Finsternis und der Lüge. Sie hat den Weg Gottes verlassen und Licht und Wahrheit Gottes interessiert sie nicht. Aber wer sich in das Licht und in die Wahrheit Gottes stellt und sich danach sehnt, der wird die Welt auch realistisch sehen. Dann sehen wir sie, wie sie wirklich ist. Durch den Sündenfall leben wir in einer notvollen Welt und in einer verlorenen Welt. Und der Not kann man nur begegnen. Wie kann man der Not in der Welt begegnen? Im Ahrtal haben viele, viele Menschen der Not begegnet, dort mit Hilfe, humanitäre Hilfe, praktische Hilfe, finanzielle Hilfe, damit den Menschen geholfen wird. Der Not kann man begegnen mit Nächstenliebe, wie Jesus es gesagt hat, und durch Gebet. Und der Not kann man begegnen mit dem Evangelium der Bibel. Böse Menschen können nicht gut gemacht werden, aber das Evangelium von Jesus Christus kann Menschen verändern und wird sie verändern. Und wenn Gebet notwendig ist, dann ist es, dass die Not gewendet wird. Das Wort sagt das ja auch schon, notwendig, die Not wenden, ne? Die Not irgendwie verändern, wegkriegen. Dafür hat Jesus uns das Gebet gegeben. Und dann können wir immer auch dafür beten, auch für die Noten der Welt. Herr, wende du diese Not. Und lass dein Licht und deine Wahrheit in diese Welt hineinleuchten. Also, wir können die ganze Not, das ganze Negative sehen und wir können daran verzweifeln. Oder wir können auf Jesus sehen und sagen, er ist der Herr. Er sitzt zur Rechten Gottes. Und er hat einen Plan mit dieser Welt. Und wenn ich das nicht verstehe, was da passiert, da und da und da, dann kann das sein. Und dennoch, der Herr hat einen Plan mit dieser Welt. Gebet ist ja sehr vielfältig. Dazu gehört ja nicht nur, dass ich Bitten von Gott, also Gott Bitten entgegenbringe, sondern dazu gehört ja auch das Loben und Danken. Jemand sagte, Danken schützt vor Wanken. Und Loben zieht nach oben. Das verändert auch, wenn wir dankbar sind und wenn wir loben, das verändert uns auch. Ich bin davon überzeugt. Und das Bekennen von Schuld und Sünde gehört auch dazu, zum Gebet. Und die Fürbitten und die persönlichen Bitten. Und das Hören auf Gott. Und wir können mit Gottes Wort beten. Mit Gottes Wort beten heißt ja eigentlich, dass ich in der Bibel lese und dass ich sein Wort auch für mich persönlich in Anspruch nehme. Ich kann auch Gott sagen, Herr, das hast du in deinem Wort gesagt und ich nehme dich beim Wort. Wir können Gott die Dinge so sagen. Und beten heißt, dass das Evangelium bei den Menschen ankommt, dass wir dafür beten, wo es verkündigt wird. Wir können an vielen Stellen überhaupt nicht dabei sein, aber dass das Evangelium Frucht bringt, dass das Licht und die Wahrheit Gottes in das Leben von Menschen reinkommt. Und die Bibel macht deutlich, dass der Fürst dieser Welt der große Verblender ist. Der will das nicht. Der hat ganz viele Lichter, ne? Damit das Licht Gottes nicht zu sehen ist. Und die Menschen, die lassen sich dann ablenken oder sehen das auch gar nicht mehr. Wir können für die Regierungen beten und Frieden in Kriegsgebieten. Und für die Gemeinde und die Geschwister können wir beten. Und für die Geschwister in der Gemeinde, denen es nicht so gut geht. Für die Geschwister der Gemeinde, die vielleicht eine schwere Zeit mitmachen. Dass wir das nicht nur mit einem Satzgebet abhaken, sondern dass wir es immer wieder im Gebet bringen können. Die ganze Woche liegt vor uns, wo wir immer wieder beten können, dürfen. Und wir können auch für die geistliche Not beten. Die geistliche Not auch in unserem Land, auch in Europa. Dafür sollten wir auf jeden Fall beten. Tun wir es? Gebet bewegt uns innerlich zu Gott. Gebet kann gefährlich, aber auch heilsam sein. Und Gebet ist notwendig, es geht nicht ohne. Herr, sende dein Licht und deine Wahrheit in mein Leben. Amen.